Bibelkurs Teil 22, die Paulusbriefe, zweiter Teil. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, lese ich zu Beginn die Verse 12 bis 14. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Um 60 nach Christus wird Paulus gefangen nach Rom gebracht. Der Apostel kann aber auch diesen erschwerten Umständen Positives abgewinnen. Auch sie dienen der Förderung des Evangeliums. Wovon wir heute noch profitieren dürfen, sind die Briefe, die er in dieser Zeit abgefasst hat. Während wir uns das letzte Mal auf die während seinen Missionsreisen abgefassten Schreiben konzentriert haben, gehen wir heute in der 22. Lektion unseres Bibelkurses zu jenen Briefen weiter, die aus späterer Zeit stammen. Erstens, die Gefangenschaftsbriefe. Die erste von zwei Briefgruppen sind die sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Epheser, Kolosser, Philemon und Philipper. Sämtliche dieser vier Briefe erwähnen Paulus als Verfasser. Sämtliche vier weisen aber auch darauf hin, dass Paulus inhaftiert oder wie er es ausdrückt, in Fesseln, in Ketten ist. Es ist die Zeit seiner Gefangenschaft in Rom, während der er auf den Prozess vor dem Kaiser wartet. In Apostelgeschichte 28, Vers 16b lesen wir, Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. 2 Jahre lang hält er sich in einer eigenen Mietwohnung auf, wo er die Freiheit hat, Gäste zu empfangen und das Evangelium ungehindert zu verbreiten. Die ersten drei dieser vier Briefe, der Epheserbrief, der Kolosserbrief und Philemon, sie sind eng miteinander verknüpft. Sie müssen ganz offensichtlich zur gleichen Zeit abgeschickt worden sein. Dafür spricht nicht nur die inhaltliche Nähe des Epheser- und des Kolosserbriefs, sondern auch die Tatsache, dass sie von ein und derselben Person, nämlich Tychikus, in die gleiche Region gebracht wurden. Da wir zudem wissen, dass Tychikus vom Sklaven Onesimus, um den es im Brief an Philemon geht, nach Kolosse begleitet wurde, wie wir in Kolosser 4,9 lesen, ist klar, dass auch dieser dritte Brief zur selben Zeit abgeschickt worden ist, vermutlich im Jahr 62 nach Christus. Der Philipperbrief muss, wie wir sehen werden, dann ein wenig später verfasst worden sein, auch 62, vielleicht 63 nach Christus. Beginnen wir mit dem ersten dieser vier Briefe, A, der Epheserbrief. Der erste der Gefangenschaftsbriefe ist an die Gemeinde in Ephesus gerichtet, wo Paulus auf seiner dritten Missionsreise während 3 Jahren gewirkt hat. Angesichts dieser Tatsache erstaunt es, dass das Briefende keine persönlichen Grüße beinhaltet. Das kann damit erklärt werden, dass Tychikus damit beauftragt ist, den Adressaten mündlich mitzuteilen, wie es Paulus geht, und was er tut, vergleiche Epheser 6, 21. Möglicherweise hat Paulus den Brief ganz bewusst allgemein gehalten, damit er auch in den umliegenden Gemeinden gelesen werden konnte. Die Sendschreiben in der Offenbarung verdeutlichen, dass es damals in der heutigen Westtürkei sehr viele Gemeinden gab. Auf ein Rundschreiben könnte auch der Umstand hinweisen, dass die Adressierung in Ephesus im ersten Vers des Briefes in einigen Handschriften fehlt. Die Hauptstadt der Provinz Asia muss jedoch die Hauptempfängerin des Schreibens gewesen sein. Denn bereits die frühen Kirchenväter gehen davon aus, dass der Brief an die Epheser gerichtet worden ist. Das Hauptthema dieses Briefes ist die Gemeinde und alles, was hier in Christus, so einer der Schlüsselbegriffe des Briefes, was ihnen in Christus geschenkt ist. Der Brief beginnt in Kapitel 1 mit einem Lobpreis Gottes als Dank für seinen Heilsplan in Jesus Christus. Ich lese den 7. Vers des 1. Kapitels. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In ihm, in Jesus Christus, schenkt er jedem Gläubigen, und zwar nicht aus Werken, sondern aus Gnade, wie im Kapitel 2 betont, ein neues Leben. Darum, so die weitere Botschaft der Kapitel 2 und 3, gehören Judenchristen und Heidenchristen nun zusammen. Epheser 2, 19 bis 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In Jesus Christus haben auch die Nichtjuden an den Segnungen Gottes Anteil bekommen. Diese Einheit der Gemeinde soll trotz unterschiedlicher Gaben im Verhalten der Christen und in ihrem Miteinander zum Ausdruck kommen, wie Paulus im zweiten Teil des Briefes darlegt. Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Besonderes Gewicht legt Paulus auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern, sowie Vorgesetzten und Untergebenen. Man vergleiche die Kapitel 5 und 6 des Briefes. Schließlich weist Paulus die Gläubigen auf den geistlichen Kampf hin, in dem sie stehen, dort aber von Gott nicht alleine gelassen werden, sondern mit der dafür nötigen geistlichen Waffenrüstung ausgestattet werden. Kapitel 6. B. Der Kolosserbrief. Der zweite Brief aus Rom ist an die Gemeinde in Kolosse gerichtet. Von Ephesus aus wird Tychikus mit Onesimus rund 150 Kilometer landeinwärts ins Lykostal gezogen sein. Im Gepäck hatten sie auch den uns nicht erhaltenen Brief an die benachbarte Stadt Laodicea, wie wir in Kolosser 4, den Versen 16 bis 17 lesen. Die Gemeinde in Kolosse hat Paulus noch nie persönlich gesehen, wie er im zweiten Kapitel in Vers 1 schreibt. Doch er kennt den für den Aufbau der Gemeinde mitverantwortlichen Epaphras, der sich bei ihm in Rom befindet, und auch Philemon, in dessen Haus sich Gläubige versammeln, ist Paulus bekannt. Womöglich sind die beiden Männer während dem Aufenthalt von Paulus in Ephesus zum Glauben gekommen. So nimmt Paulus die Berichterstattung von Epaphras und die Rücksendung von Onesimus, dazu kommen wir später, zum Anlass, nicht nur dem Philemon, sondern auch der Gemeinde in Kolosse einen Brief zu schreiben. Er bringt seine Dankbarkeit für den Glauben, die Liebe und die Hoffnung der Gläubigen zum Ausdruck, Kapitel 1. Allerdings gibt es auch Anlass zur Besorgnis. In Kolosse lauert die Gefahr des Synkretismus, der Vermischung des Christentums mit anderen Philosophien und Religionen, wohl vor allem von griechischer und jüdischer Seite. Ich lese Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Deshalb tut Paulus in diesem Brief vor allem eines, er stellt Christus in den Mittelpunkt. Er zeigt den Kolossern, wer Jesus ist. Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Oder Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und ein weiteres Beispiel aus Kapitel 2, den Versen 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Auch der Kolosserbrief hat einen zweiten ermahnenden Teil in den Kapiteln 3, 1 bis 4, 6. Paulus stellt dem alten Mensch, den neuen Mensch mit seinem von Jesus veränderten Verhalten gegenüber, bevor er den Brief mit persönlichen Anmerkungen und diversen Grüßen abschließt. Kapitel 4, den Versen 7 bis 18. C. Der Brief an Philemon. Wie im Kolosserbrief, so lassen auch im kurzen Schreiben an Philemon Aristarchus, Markus, Epaphras, Lukas und Demas Grüße ausrichten. Sie befinden sich bei Paulus in Rom. Es ist also der dritte uns erhaltene Brief, der nach Kleinasien unterwegs ist. Adressiert ist er in erster Linie an Philemon, der im Hauptteil angesprochen wird. Im Briefeingang werden aber auch Apphia und Archippus, möglicherweise die Ehefrau und der Sohn von Philemon, sowie die Gemeinde in ihrem Haus als Empfänger des Schreibens genannt. Philemon muss in Kolosse gewohnt haben, denn im Kolosserbrief wird sein Sklave Onesimus als einer der Euren bezeichnet. Kolosser 4, Vers 9. Die Aussage in Philemon 19, ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist, sie lässt erahnen, dass sich Philemon durch den Dienst von Paulus bekehrt hat. Zuerst lobt Paulus den Glauben und die Liebe von Philemon. Dann kommt er auf seinen Sklaven Onesimus zu sprechen, der ihm entlaufen und nach Rom geflohen ist, wo er inzwischen zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Möglicherweise hat er seinen Herrn sogar betrogen, denn Paulus verspricht, dass er selbst den Schaden zurückerstatten will. Philemon 18 und 19. Paulus legt für Onesimus ein gutes Wort ein, denn dieser muss mit einer harten Strafe rechnen, wenn er nach Kolosse zurückkehrt. Lese aus dem Philemonbrief die Verse 10 bis 12. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Philemon wird in aller Liebe dazu aufgefordert, dem Ausreißer als einem geliebten Bruder im Herrn zu begegnen. Vers 16. Gerne hätte Paulus den Sklaven als Mitarbeiter bei sich behalten. Doch das will er nicht ohne die Zustimmung seines Besitzers tun. Verse 13 bis 14. Dann noch D, der Philipperbrief. Bereits im Brief an Philemon ist Paulus Hoffnung auf Freilassung zu spüren. Philemon Vers 22. Im Philipperbrief scheint der Prozess gegen Paulus bereits im Gang zu sein. Paulus, er denkt intensiv über seinen Tod nach. Philipper 1, Vers 20 oder auch Kapitel 2, Vers 17. Gleichzeitig rechnet er aber doch eher mit einer baldigen Freilassung, mit dem Ende seiner Gefangenschaft, wie wir Philipper 1, 25 und Kapitel 2, 24 entnehmen. Aus diesem Grund muss das Schreiben an die Gemeinde von Philippi der vierte und letzte Gefangenschaftsbrief sein. Mittlerweile hat die Arbeit von Paulus trotz seiner Inhaftierung viel Frucht gebracht. Auch im Prätorium in der kaiserlichen Kaserne Roms ist der Glaube von Paulus bekannt geworden. Philipper 1,13. Und selbst im Haus des Kaisers gibt es inzwischen Gläubige, welche die Philipper grüßen lassen. Philipper 4, Vers 22. Die Gemeinde in Philippi, einer römischen Kolonie in der Provinz Makedonien, kennt Paulus bereits von seiner zweiten und dritten Missionsreise. Sie hat sich Paulus gegenüber großzügig erwiesen. Bereits früher hat sie ihm in Thessaloniki einen Betrag zur Deckung seiner Bedürfnisse zukommen lassen. Philipper 4, Vers 16. Nun ist ein Gesandter namens Epaphroditus mit einer Gabe zu Paulus gekommen. Philipper 4, Vers 18. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mit seinem Schreiben dankt Paulus für diese Unterstützung. Epaphroditus ist bei Paulus in Rom lebensbedrohlich erkrankt. Der Herr aber hat sich über ihn erbarmt, so dass er nun nach seiner Genesung die Rückreise nach Philippi antreten kann. Man vergleiche Philipper 2, die Verse 25 bis 30. Der Philipperbrief ist ein herzliches und persönliches Schreiben, in dem wir viel über das Ergehen von Paulus erfahren. Trotz der schwierigen Umstände in Rom strahlt er eine große Zuversicht aus. Nicht ohne Grund wird der Brief auch als Freudenbrief bezeichnet, mit dem bekannten Vers aus Philipper 4,4: Freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Paulus bringt seine Dankbarkeit für die Gemeinde zum Ausdruck und betet um wachsende Erkenntnis. Mehrmals ruft Paulus die Philipper zur Einmütigkeit auf, Philipper 1,27 oder 2,2. Zwei Frauen, die miteinander im Streit liegen, ermahnt er, eines Sinnes zu sein, Philipper 4,2. Offensichtlich müssen auch in Philippi Personen aufgetreten sein, wie wir in Kapitel 3 lesen, welche die Gemeinde zum Judentum zurückführen wollten. Wie so oft stellt Paulus auch den Philippern Jesus Christus vor Augen, als Beispiel der Demut und Bescheidenheit. Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesus, der Sohn Gottes, so schreibt Paulus in Kapitel 2, war bereit, sich zu erniedrigen und zu unserer Errettung als Knecht in diese Welt hineinzukommen. Zweitens, die Pastoralbriefe. Wir kommen zu einer letzten Gruppe von Paulusbriefen, den sogenannten Pastoralbriefen. Dieser Begriff entstand im 18. Jahrhundert, lateinisch Pastor heißt Hirte. Dieser Begriff fasst den Inhalt der beiden Timotheus- und des Titusbriefes treffend zusammen, denn in diesen drei Schreiben geht es um Anweisungen, wie die Mitarbeiter von Paulus mit den Herausforderungen als Hirten einer Gemeinde umzugehen haben. Es sind drei Briefe aus den letzten Lebensjahren von Paulus. Nicht nur die Gefangenschaftsbriefe, sondern auch die außerbiblischen Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, so zum Beispiel der bereits um 95 nach Christus geschriebene Clemensbrief. Sie weisen darauf hin, dass Paulus nach seiner zweijährigen Gefangenschaft in Rom nochmals freigekommen sein muss. Aufgrund der verschiedenen Hinweise müssen wir davon ausgehen, dass der Apostel zuerst in den Westen, möglicherweise nach Spanien, wie er es im Römerbrief plant, und dann nochmals in den Osten, nach Kreta, Griechenland, Mazedonien und Kleinasien gereist ist, bevor er dann gefangen genommen und um 67 nach Christus in Rom unter Kaiser Nero hingerichtet wurde. Der erste Timotheus- und der Titusbrief müssen also um 65, 66 nach Christus in Mazedonien. Der zweite Timotheusbrief, kurz vor dem Tod des Apostels, während der zweiten Gefangenschaft in Rom geschrieben worden sein. A. Der erste Timotheusbrief. Wie es der Name sagt, ist dieser Brief von Paulus an seinen jüngeren Mitarbeiter Timotheus gerichtet, der ihn seit der zweiten Missionsreise begleitet. Immer wieder begegnen wir ihm im Wort Gottes als Sendboten oder als Mitabsender von Briefen. Und nun hat ihn Paulus angewiesen, in Ephesus zu bleiben, während er selbst nach Mazedonien gereist ist. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3. Paulus hofft, Kapitel 3, Vers 14 und 4, Vers 13, Timotheus bald besuchen zu können. Timotheus hatte bisweilen ein etwas ängstliches und womöglich auch kränkliches Naturell. Wir lesen davon im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, 23 oder auch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und deshalb macht ihm Paulus Mut, treu im Dienst am Evangelium zu stehen. Ich lese aus dem 4. Kapitel den Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Auch in Ephesus treten Irrlehrer auf. Timotheus soll Spekulationen vermeiden und in Wort und Tat bei der biblischen Wahrheit bleiben. Der Timotheusbrief enthält viele praktische Anweisungen für das Gemeindeleben, so zum Beispiel zum Gebet und zum Verhalten der Frau in Kapitel 2, zu den Voraussetzungen für den Dienst als Ältester oder als Diakon in Kapitel 3, zur Vermeidung von Irrlehren durch gesunde Unterweisung, Kapitel 4, zur korrekten Haltung gegenüber Witwen oder Ältesten, Kapitel 5, sowie Kapitel 6 zum Verhalten von Sklaven und zum Umgang mit Reichtum. B. Der Titusbrief. Auch seinen Mitarbeiter Titus hat Paulus unterwegs zurückgelassen, und zwar auf Kreta. In der Apostelgeschichte begegnet uns Titus nicht, dafür hören wir von ihm in vielen Paulusbriefen. Der Grieche begleitet Paulus und Barnabas auf der Reise von Antiochia nach Jerusalem, Galater 2. Auf der dritten Missionsreise überbringt er den Tränenbrief und vermutlich auch den zweiten Korintherbrief. Zudem leitet er die Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Nun dient er also auf der Mittelmeerinsel. Ich lese aus Titus Kapitel 1, Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Zudem bestellt Paulus den Titus nach Nikopolis, einer Hafenstadt an der Westküste Griechenlands, wo der Apostel überwintern will. Man vergleiche Titus 3, Vers 12. Titus sieht sich mit ähnlichen Fragen konfrontiert wie Timotheus. Der Charakter der Kreter scheint nicht nur einfach gewesen zu sein. Paulus warnt vor widerspenstigen und leeren Schwätzern und Verführern und macht auch Titus auf die Qualifikationen für Männer aufmerksam, welche die Leitung einer Gemeinde übernehmen, in Kapitel 1. Alle Glieder einer Versammlung, junge und alte, Männer und Frauen, sollen auf ihren gegenseitigen Umgang achten, damit Gott geehrt wird und sein Wort nicht in Verruf gerät, Kapitel 2 bis 3. Dabei ist es wichtig, dass Titus selbst als Vorbild vorangeht. Ich lese Titus 2, Vers 7a. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Und dann noch C, der zweite Timotheusbrief. Während Paulus seinen letzten Brief schreibt, befindet er sich bereits wieder in Ketten. 2. Timotheus 1,8 oder 2,9. Anders als im Philipperbrief weiß Paulus um sein baldiges Lebensende. Ich lese aus Kapitel 4, Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Gerne würde er Timotheus noch ein letztes Mal sehen. Vermutlich befindet sich dieser immer noch in Ephesus. Paulus fordert ihn auf, seinen in Troas zurückgelassenen Mantel und die Bücher mitzubringen. 2. Timotheus 4, Verse 9 bis 13. Gleichzeitig nimmt Paulus die Gelegenheit wahr, Timotheus in seinem Dienst zu stärken und ihn zu ermutigen, Widrigkeiten zu erdulden. Kapitel 1 bis 2. Timotheus muss sich im Klaren sein, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten herrschen werden, in denen die Menschen das Vergnügen mehr lieben werden als Gott, Kapitel 3. Timotheus soll sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten, sondern am Wort, an der von Gott eingegebenen Schrift festhalten, auch wenn dies die Menschen nicht hören wollen. Kapitel 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Damit kommen wir zum Schluss. Selbst wenn ihm die Hände während seinen Gefangenschaften gebunden sind, weiß sich Paulus seinen Glaubensgeschwistern gegenüber verpflichtet. Er dankt, lobt, stärkt und ermutigt, weiß aber auch um die vielfältigen Probleme, die in den Gemeinden auftreten. Ihnen begegnet er mit der dafür notwendigen Liebe und Ernsthaftigkeit, sodass er an seinem Lebensende sagen kann, und damit möchten wir die heutige Lektion abschließen, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, den Versen 7 bis 8, da lesen wir: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Amen.